NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Peter Mücke am Mikrofon einen schönen guten Abend. In der kommenden halben Stunde wollen wir Ihnen einen Überblick geben über die Themen des Tages. Auch heute geht es um den Selbstmord des Terrorverdächtigen Al-Bakr in Untersuchungshaft und die politischen Folgen. Die weiteren Themen: Einigung bei der Erbschaftssteuer, Kaisers Tengelmann vor der Zerschlagung, dazu auch der Kommentar in dieser Sendung und das Bundeskriminalamt zur organisierten Kriminalität in Deutschland sowie überraschende Wende im Mordfall Peggy. Die Spuren führen zur NSU-Terrorgruppe. Doch zunächst zu der Einigung bei den Bund-Länder-Finanzen, über die ja jahrelang verhandelt wurde. Im Jahr 2015 haben die reichen Geberländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg fast 10 Milliarden Euro an die finanzschwachen Bundesländer überwiesen. Größter Profiteur dabei war, wie in den Jahren zuvor, auch dieses Mal Berlin. Gegen dieses System hatten einige Geberländer geklagt. Der bisherige Finanzausgleich endet zudem 2019. Eine neue Regelung musste also her und nach langem, zähen Verhandlungen war es dann heute soweit. Bund und Länder haben ihre Finanzbeziehungen neu geordnet. Dagmar Pepping berichtet aus Berlin.
Das war ein großes Stück Arbeit, sagte Angela Merkel. Die Kanzlerin meinte nicht nur die nächtliche Marathonsitzung bis 3 Uhr morgens und den anschließenden Feinschliff am Vormittag, sondern die vergangenen 2 Jahre, während derer der Bund und die Länder über ihre künftigen Finanzbeziehungen diskutiert hatten.
Dass das ein hartes Ringen war, das ist, glaube ich, nicht verwunderlich. Aber wir haben uns geeinigt, und das ist das, was für die Menschen zählt, was für die Berechenbarkeit der Finanzen vor allen Dingen auch in vielen Bundesländern zählt.
Ab dem Jahr 2020 soll der Bund jährlich rund 9,5 Milliarden Euro an die Länder überweisen. Finanzminister Wolfgang Schäuble hatte den Ländern bis zuletzt rund 8,5 Milliarden Euro pro Jahr angeboten. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Kanzleramt sah Schäuble nicht übermäßig glücklich aus, sprach aber von einem fairen Kompromiss.
Insofern glaube ich, dass wir nach einem langen Ringen gestern oder heute Morgen ein für alle Seiten auskömmliches und befriedigendes oder jedenfalls befriedendes Ergebnis erzielt haben.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff, der die unionsregierten Bundesländer bei der Präsentation der Ergebnisse vertrat, wollte das zurückhaltende Urteil seines Parteikollegen Schäuble so nicht stehen lassen. Deutschland habe politische Handlungsfähigkeit gezeigt, so Haseloff.
Ich bin zwar kein Lehrer, aber es war mindestens eine 1-, was wir jetzt gemeinsam hingelegt haben, also nicht bloß eine 3.
Durch die Einigung gäbe es den notwendigen Ausgleich zwischen den finanzstärkeren Ländern und den etwas schwächeren, lobte auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering, der die SPD-geführten Länder vertrat. Ein wichtiger Schritt, um in ganz Deutschland gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen.
Dass Kinder in Schwerin und in Düsseldorf die gleichen Chancen haben, dass Menschen, die in Vorpommern leben oder im Emsland, dass die eben im Wesentlichen gleiche Möglichkeiten vorfinden. Das haben wir erreicht. Das freut mich sehr.
Zumal die jährliche Summe von 9,5 Milliarden Euro aus der Kasse des Bundes für die Länder noch steigen kann. Falls sich das Umsatzsteueraufkommen erhöht, soll ein bestimmter Anteil dieser gestiegenen Summe an die Länder fließen. Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz von der SPD, der für die Sozialdemokraten federführend bei den Verhandlungen über die Bund-Länder-Finanzen war, spricht von einem guten Tag für Deutschland.
Alle Länder stehen besser da als vorher.
Auch Nordrhein-Westfalen. Ihr Bundesland könne nach der Neuordnung der Finanzstrukturen über 1,4 Milliarden Euro mehr aus seinen eigenen Einnahmen behalten als bisher, erklärte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, ebenfalls SPD. Bei den Verhandlungen setzt aber auch der Bund einige Strukturveränderungen durch. Er erhält künftig die alleinige Zuständigkeit für die Autobahnen. Eine Infrastrukturgesellschaft des Bundes soll dann für sämtliche Schritte verantwortlich sein. Für Planung, Bau und Finanzierung. Außerdem kann der Bund künftig Verbesserungen der kommunalen Infrastruktur mitfinanzieren. Laut Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Sellering wird das kommunale Investitionsprogramm für Schulsanierungen von 3,5 Milliarden auf 7 Milliarden Euro aufgestockt. Für die Neustrukturierung der Finanzbeziehungen sind zahlreiche Grundgesetzänderungen notwendig und damit 2/3 Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat.
Dagmar Pepping berichtete. Der Terrorverdächtige Jabba al-Bakr soll in Berlin zum radikalen Islam gekommen sein. Sein Bruder sagte dem Spiegel, ein Imam in Berlin habe al-Bakr eine Gehirnwäsche unterzogen und ihn aufgefordert, in Syrien zu kämpfen. Vor einem Jahr habe sich der junge Mann dann dem IS angeschlossen. Selbst kann Al-Barke dazu nichts mehr sagen. Er hatte sich ja in der Untersuchungshaft in Leipzig erhängt. Ein Vorfall, der heute auch in Berlin hohe Wellen schlug. Anna Engelke berichtet von dort.
Bis heute Morgen hatte die Öffentlichkeit noch kein Wort vom sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich zu dem Selbstmord des Terrorverdächtigen Jabal Al-Bakr gehört. Die heutige Bundesratssitzung in Berlin nutzte Tillich, um sich zu den Ereignissen in seinem Bundesland zu äußern. Dabei räumte der CDU-Politiker das Versagen seiner Justizbehörde ein.
Ja, bei der ersten Inhaftierung einer so gefährlichen und konkret des internationalen Terrorismusverdächtigen hätten andere Maßstäbe bei uns in der Justiz angelegt werden müssen. Der Suizid hätte verhindert werden müssen, in jedem Fall.
Seine Behörde müsse sich künftig besser auf den Umgang mit terrorverdächtigen Häftlingen vorbereiten. Eventuell müssten dafür Gesetze und Vorschriften angepasst werden, so der Ministerpräsident. Darum soll sich sein Justizminister und Parteifreund Sebastian Gemko kümmern, kündigte Tillich im Bundesrat an. Damit stellte er sich klar vor den sächsischen Justizminister, der gestern seinen Rücktritt ausgeschlossen hatte.
Von Staatsversagen in Sachsen zu sprechen, ist eine sehr weitgehende Kritik. Öffentliche Sicherheit und Ordnung funktionieren in Sachsen.
Der Einrichtung einer unabhängigen Untersuchungskommission steht der Ministerpräsident dennoch offen gegenüber.
Natürlich kann man immer noch dieses und anderes besser machen, Fehler ausmerzen und aus den Fehlern lernen. Und darin werden wir auch nicht nachlassen.
Dass es zu Fehlern im Leipziger Gefängnis und bei der sächsischen Justizbehörde gekommen ist, daran ließ heute Regierungssprecher Steffen Seibert keinen Zweifel. Wenn es in einer Justizvollzugsanstalt zum Selbstmord eines Häftlings komme, sei das immer schlimm, so der Sprecher von Kanzlerin Merkel.
Dann ist etwas schiefgelaufen, dann sind Warnzeichen nicht frühzeitig erkannt worden, dann sind Fehleinschätzungen vorgenommen worden.
Darüber hinaus bedauerte Regierungssprecher Seibert,
dass mit dem Tod des Verdächtigen manches, was man aus möglichen Aussagen von ihm hätte erfahren können, nun nicht mehr wird erfahren können. Das macht die Arbeit der Ermittler schwieriger. Denn die wollen natürlich an Hintermänner, an Verbindungen, an Radikalisierungswege herankommen.
Was in Sachsen schiefgelaufen sei, müsse nun gründlich aufgeklärt werden, so Seibert. Aufklärung tut in der Tat Not. Das wird deutlich, wenn man sich die heutige Berichterstattung über den Selbstmord des Terrorverdächtigen anschaut. Hierzulande ist ein Großteil der Kommentare negativ und auch das Ausland schaut kopfschüttelnd auf Deutschland. So lautet die Überschrift in der heutigen New York Times: Selbstmord des Terrorverdächtigen erhöht Zweifel an deutschen Sicherheitsbehörden.
Ich möchte hier nicht das ausländische Medienbild kommentieren,
sagte Regierungssprecher Seibert danach gefragt. Er verwies auf die gute Zusammenarbeit ausländischer Geheimdienste mit deutschen Sicherheitsbehörden, die letztendlich zur Spur des Terrorverdächtigen Al-Bakr geführt habe.
Im Bundesrat wurde heute natürlich nicht nur über den Fall Al-Bakr geredet. Die Ländervertreter haben auch über einige wichtige Gesetzesänderungen abgestimmt. Die wichtigste Entscheidung, die Reform der Erbschaftssteuer. Kurz bevor die Verfassungsrichter selbst Hand an die Erbschaftssteuer legten, einigten sich Bund und Länder auf eine Reform. Christoph Prössel berichtet.
Im Kern geht es bei der Novelle um die Neufassung der Steuerprivilegien für Betriebserben. Diese müssen auch künftig keine Erbschaftssteuer zahlen, wenn sie den Betrieb und die Arbeitsplätze erhalten. Die Hürden dafür werden aber höher gelegt, weil das Verfassungsgericht eine Privilegierung bemängelt hatte. Im Bundestag hatten Linkspartei und Grüne den Gesetzentwurf abgelehnt. Er soll nun rückwirkend zum 1. Juli 2016 in Kraft treten. Das rot-grün regierte Schleswig-Holstein stimmte zu, die grüne Finanzministerin Monika Heinold.
Das Gesetz setzt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes um, schafft Restsicherheit für die Betriebe und sichert die Erbschaftssteuer als wichtige Einnahmequelle für die Länder.
Um die Erbschaftssteuer vollständig erlassen zu bekommen, muss der Betrieb 7 Jahre fortbestehen. Das bisherige Bewertungsverfahren als Grundlage der Steuer führt zu hohen Firmenwerten. Das wird geändert. Der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, SPD.
Wir alle wollten, dass eine wichtige Stütze unserer starken Wirtschaft, nämlich Unternehmen in der Hand von Privatpersonen, insbesondere Familienunternehmen, dass die im Fall eines Übergangs von einer Generation auf die nächste weder in ihrem Bestand noch in ihrer Entwicklungsfähigkeit und noch in Bezug auf die dort vorhandenen Arbeitsplätze gefährdet werden.
Die Reform sieht auch vor, Missbrauchsmöglichkeiten einzuschränken. Freizeit- und Luxusgüter sollen grundsätzlich nicht steuerlich begünstigt werden. Die Einnahmen aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer stehen den Ländern zu, jährlich bislang etwa 5,5 Milliarden Euro.
Rewe-Chef Kaparos ist angeblich zu einem letzten Anlauf zur Rettung der Supermarktkette Kaisers Tengelmanns bereit. Dabei soll es auch einen neutralen Vermittler geben. Auch die Gewerkschaft Verdi will die Supermarktkette noch nicht verloren geben. Allerdings spricht zum jetzigen Zeitpunkt alles für eine Zerschlagung des Unternehmens. Und das bereits in der kommenden Woche. Sebastian Auer über den Stand der Dinge.
Lange Gesichter heute bei den Beschäftigten von Kaisers Tengelmann. Sie haben Angst um ihre Zukunft. Die Gespräche über eine Übernahme der angeschlagenen Lebensmittelkette sind gescheitert.
Sind wir dabei, die gekündigt werden? Werden wir arbeitslos? Bin alleinerziehend? Machen wir natürlich große Sorgen.
Am liebsten möchte ich gar nicht mehr hingehen. Man hat ja noch so ein bisschen, so einen kleinen Funken. Ja, Ehrgeiz.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat jetzt ein Schlichtungsverfahren ins Gespräch gebracht. Er und Kanzlerin Merkel seien erschrocken über das Scheitern der Beratungen. Schon in der kommenden Woche soll nämlich die Zerschlagung beginnen, erste Filialen verkauft werden. NRW-Wirtschaftsminister Gerald Dün hat klare Forderungen an die Verantwortlichen.
Wir brauchen die Bereitschaft, nachzugeben. Und zwar nicht nur auf einer, sondern auf allen Seiten. Und mein Eindruck war in der letzten Woche, dass man durchaus einen solchen Weg hätte finden können. Ich hoffe sehr, dass die Hahnenkämpfe auch zwischen den Managern jetzt wirklich der Vergangenheit angehören.
Der NRW-Wirtschaftsminister hat die Hoffnung also noch nicht aufgegeben. Viele Mitarbeiter schon. Sie werfen den Konzernspitzen vor, im Übernahmepoker nur an ihren eigenen Vorteil gedacht zu haben, nicht an die rund 16.000 Beschäftigten. Handelsexperten schätzen, dass mindestens ein Drittel der Belegschaft gehen muss. Nur große und moderne Filialen könnten schnell einen Käufer finden. Handelsexperte Thomas Röb von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg malt für viele Mitarbeiter ein düsteres Bild.
Wenn ich annehme, dass die jüngeren und energischeren Beschäftigten, die wirklich gute Chancen haben, dass sie das Unternehmen schon verlassen haben, weil die Krise ja schon lange andauert, dann wäre zu befürchten, dass die Mitarbeiter, die jetzt noch da sind auf dem Arbeitsmarkt, keine guten Chancen haben. Das könnte dann eine ähnliche Situation sein, wie wir sie Schlecker erlebt haben.
Die Zukunftsängste vieler Beschäftigter bei Kaisers Tengelmann offenbar berechtigt. Viele sind jetzt unsicher, sagt der Betriebsratsvorsitzende aus NRW, Rainer Schröers.
Die kennen die Medienberichte und wissen, ab nächste Woche geht's in die Zerschlagung. Mein Arbeitsplatz steht auf dem Spiel. Was passiert mit mir?
Doch die Verzweiflung ist auch dem Betriebsrat anzumerken. Alle Fragen könne man derzeit noch nicht beantworten. Die Gewerkschaft Verdi will Kaisers Tengelmann noch nicht verloren geben. Man müsse alles daran setzen, dass es doch noch zu einer Lösung komme. Branchenkenner sagen aber, die Firmenchefs seien völlig zerstritten. Eine Einigung nicht mehr möglich.
Die verfahrene Situation bei Kaisers Tengelmann kommentiert Olaf Biernat.
Jetzt also doch, die Supermarktkette Kaisers Tengelmann wird wohl zerschlagen. Dahinter stehen 16.000 Jobs. Dass dahinter auch 16.000 Menschen stehen, die mit den Familien um die Zukunft bangen, das haben alle Beteiligten wohl vergessen. Für die Unternehmenschefs ist das alles nur ein Pokerspiel, das auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Wochenlang sitzen da Alpha-Tiere am Verhandlungstisch. Ich werde den Eindruck nicht los, dass es um persönliche Animositäten zwischen den Chefs geht. Noch vor einer Woche stellen sich die Beteiligten vor die Presse und verkünden, jawohl, wir haben den Durchbruch geschafft, Kaisers Tengelmann wird nicht zerschlagen. Die Mitarbeiter sprechen von vorsichtigem Optimismus, wagen gar nicht zu hoffen, dass alles gut wird. Wenige Tage später steht Rewe-Chef Kaparos als erster schmollend vom Verhandlungstisch auf und schiebt den schwarzen Peter an Tengelmann-Chef Haub und Edeka-Chef Moser weiter. Die wiederum zeigen mit dem Finger auf den Rewe-Chef. Danach heißt es, Tengelmann wird zerschlagen. Und jetzt geht der Rewe-Chef wieder her und will doch verhandeln, wenn ein Mediator die Gespräche leitet. Sorry, aber das klingt nicht wie das Verhalten von Top-Managern. Das Verhalten vermutet man eher in einem Kindergarten. Und ausbaden müssen das die Mitarbeiter. Die können nur noch mit dem Kopf schütteln und das tue ich auch. Tengelmann-Chef Erivan Haub hätte viel früher die Reißleine ziehen müssen. So hätte er den 16.000 Familien ein Wechselbad der Gefühle erspart. Aber auch Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat Fehler gemacht. Er hatte die Fusion per Ministererlaubnis doch noch ermöglicht. Scheinbar. Aber die Politik hat sich nicht einzumischen in Unternehmensangelegenheiten. Das hat noch nie nachhaltigen Erfolg gebracht. Siehe Kanzler Schröder, der den Baukonzern Philipp Holzmann seinerzeit mit einer Bürgschaft retten wollte. Kurze Zeit später folgte dann doch die Pleite. Und Sigmar Gabriel hat sich auch viel zu viel Zeit gelassen mit der Ministererlaubnis. Das hat den Übernahmepoker unnötig in die Länge gezogen. Bleibt zu hoffen, dass die Mitarbeiter jetzt schnell wissen, wo sie dran sind. Denn an ein gutes Ende glauben weder sie noch ich. Dass vermeintliche Top-Manager so mit den Schicksalen von Menschen spielen, finde ich einfach unfair.
Ein Kommentar von Olaf Biernath. Die Nummer eins ist der Rauschgifthandel. Es folgen Wohnungseinbrüche und Wirtschaftsdelikte. Die Liste der Vergehen, die auf das Konto der organisierten Kriminalität gehen, ist lang. Der Schaden geht nach Schätzungen in die Milliarden und die Täter sind immer schwerer zu fassen. Das Bundeskriminalamt hat heute in Wiesbaden das sogenannte Bundeslagebild für den Bereich organisierte Kriminalität vorgestellt. Heike Borufka war für uns dabei.
Die Täter sind auf allen Feldern aktiv. Sie handeln mit Drogen, fälschen Ausweise, organisieren Wohnungseinbrüche und greifen im Internet Daten ab, um damit Geschäfte zu machen. Die organisierte Kriminalität, kurz OK, sagte der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch, sei immer mehr auch in der Massenkriminalität zu finden. In Wiesbaden hat er gemeinsam mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU heute das Bundeslagebild organisierte Kriminalität 2015 vorgestellt. Der Minister.
Die organisierte Kriminalität bedroht uns alle in Deutschland, die Menschen, den Staat und die Wirtschaft. Das Schadenspotenzial ist enorm. Es gibt eine hohe Dunkelziffer. Es gibt Schätzungen über Schäden in Milliardenhöhe.
Und deshalb habe der Staat für verschiedene Gesetze gesorgt. Denn
wir müssen die Täter, vor allem die Hintermänner, dort packen, wo es ihnen am meisten wehtut. Und das ist beim Geld. Vermögen unklarer Herkunft können künftig eingezogen werden, auch wenn die konkrete Straftat, aus denen die Gelder gewonnen wurden, nicht nachweisbar ist. Und das gilt auch für vorläufige Beschlagnahmen vor Ende des Strafverfahrens.
Dafür habe der Staat das Gesetz zur Vermögensabschöpfung geschaffen. Aber auch die internationale Zusammenarbeit soll besser werden, kündigten de Maizière und BKA-Präsident Münch an. 80% der Ermittlungsverfahren würden inzwischen internationale Bezüge aufweisen. Genau wie die Täter müssten auch die Ermittler agieren, sagte der BKA-Chef, denn
die Professionalisierung der OK-Gruppierung, die zunehmende Nutzung digitaler Kommunikationsmittel und Anonymisierungsmechanismen sowie der hohe Anteil international agierender Täter machen die OK zu einem hochdynamischen Kriminalitätsphänomen.
2/3 der Verdächtigen seien ausländische Staatsangehörige. 566 Verfahren haben die deutschen Strafverfolger im vergangenen Jahr geführt, etwa genauso viele wie 2014. Mehr als ein Drittel gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität. Doch auf allen Feldern gilt, sie verändern sich schnell. Auch die organisierte Kriminalität werde digitaler.
Das ist natürlich ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Kriminellen versuchen natürlich, die Gelegenheiten auszunutzen, die ihnen Veränderungen bieten, sei es technisch oder gesellschaftlich. Und wir müssen darauf reagieren. Und das ist etwas, worauf wir uns einstellen.
Das sei auch wichtig für die Terrorbekämpfung. Ermittlungsergebnisse aus der organisierten Kriminalität könnten dafür nämlich vermehrt genutzt werden. Laut BKA-Präsident gibt es Schnittmengen, zum Beispiel beim Waffenhandel, bei der Schleuserkriminalität und den Dokumentenfälschern.
Am Rande dieser Pressekonferenz in Wiesbaden spielte dann auch ein anderer spektakulärer Kriminalfall eine Rolle, genauer gesagt zwei Fälle, zwischen denen nun plötzlich ein Zusammenhang bestehen könnte. Als unfassbar bezeichnete es Bundesinnenminister de Maizière, dass seit heute der Verdacht besteht, dass einer der NSU-Terroristen auch der Mörder der kleinen Peggy sein könnte. Vor 15 Jahren war die damals 9-Jährige aus Lichtenberg in Oberfranken verschwunden. Erst kürzlich waren Skelettteile des Mädchens in einem Waldstück in der Nähe gefunden worden. Christina Kreuzer berichtet.
Ruhe hatte die oberfränkische 1000-Seelen-Gemeinde Lichtenberg an der Grenze zu Thüringen seit mittlerweile 15 Jahren nicht mehr. Als Ort der Mörder und Kinderschänder stand Lichtenberg unter Generalverdacht. Immer wieder drehte sich hier alles um die 2001 verschwundene 9-jährige Peggy. Ihre Leiche wurde erst im Juli im südlichen Thüringen gefunden. Seit gestern Abend nun die Meldung, in unmittelbarer Nähe des Fundortes wurden DNA-Spuren sichergestellt. Sie führen zum mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt.
Wir haben sehr gehofft, dass da irgendwelche auswertbaren Spuren da sind. Wenn es dann tatsächlich so ist, stellt man sich natürlich die Frage, ob das wirklich zuzuordnen ist. Und in dem Fall war es natürlich auch überraschend, dass das zur NSU führt, zum Böhnhardt. Da geht einem natürlich alles durch den Kopf.
So Lichtenbergs Bürgermeister Holger Knüppel. Der Fund stellt vieles auf den Kopf und die Ermittler vor einen großen Berg Arbeit. Zwei der größten Kriminalfälle in Deutschland scheinen miteinander zu verschmelzen. Zunächst soll nun aber zweifelsfrei geklärt werden, dass es sich nicht um eine Verunreinigung oder einen Übermittlungsfehler bezüglich der DNA handelt. Dies habe oberste Priorität, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Und
Es hat bekanntlich über die Jahre hinweg, auch in der Vergangenheit, zum einen schon Hinweise gegeben, dass die NSU-Täter auch an Kinderpornografie interessiert gewesen sein könnten. Es hat Hinweise zu möglichen Verbindungen zu anderen Straftaten in diesem Bereich gegeben. All das ist aber jetzt einfach völlig neu zu ermitteln.
Weitere Details und Informationen sind heute nicht mehr zu erwarten. Unklar ist bisher auch, inwiefern sich die aktuellen Entwicklungen auf den seit mehr als 3 Jahren in München laufenden NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe auswirken. Denn
eine Ausweitung auf weitere Tatvorwürfe wäre schon rein verfahrensrechtlich nicht möglich oder jedenfalls nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich. Das wäre sicherlich nicht dann Gegenstand dieses Verfahrens.
So die Sprecherin des Oberlandesgerichts München, Andrea Tietz. Seitens des Nebenklagevertreters wurde Zschäpe aber bereits aufgefordert, sich zu den neuen Erkenntnissen im Fall Peggy zu äußern.
Geäußert haben sich heute die Stromnetzbetreiber zur sogenannten Ökostrom- oder genauer EEG-Umlage. Verbraucher müssen ja zur Förderung von Strom aus Windkraft und Sonne einen bestimmten Beitrag pro Kilowattstunde zahlen. Diese Umlage steigt auch im kommenden Jahr wieder, und zwar kräftig. Jens Wiening berichtet aus Berlin.
Im Durchschnitt zahlt ein 3-Personen-Haushalt etwa 18 Euro mehr im kommenden Jahr an EEG-Umlage. Mit der Umlage wird seit Jahren die Energiewende finanziert. Bis auf 2015 ist die Umlage damit jährlich angestiegen. Im kommenden Jahr um 0,5 Cent auf dann 6,88 Cent pro Kilowattstunde. Die paradoxe Situation: je niedriger der Strompreis an den Börsen ist, umso höher ist die EEG-Umlage. Die Betreiber von Windrädern oder Solaranlagen bekommen fest garantierte Preise für den Strom. Die Differenz zum niedrigeren Preis an der Börse muss die EEG-Umlage ausgleichen. Die Politik versucht mit mehr Wettbewerb im Markt die Höhe der festen Vergütungen für Ökostrombetreiber nach unten zu drücken. Experten zweifeln aber am Erfolg und rechnen auch in den kommenden Jahren mit steigenden EEG-Umlagen. Ob mit der höheren Umlage auch die gesamten Stromkosten im kommenden Jahr ansteigen, ist nicht unbedingt gesagt. Das hängt letztlich auch davon ab, ob die Energiekonzerne fallende Börsenpreise auch an den Verbraucher weitergeben.
Bayern und Nordrhein-Westfalen wollen die steigenden Kosten der Energiewende mit einem Fonds unter Kontrolle bringen. Die bayerische Wirtschaftsministerin Aigner und ihr nordrhein-westfälischer Amtskollege Dün wollen die EEG-Umlage auf höchstens 6,5 Cent begrenzen. Für Bürger und Unternehmen hätte das allerdings die Folge, dass sie die Umlage wesentlich länger zahlen müssten. Die Wallonie ist nur eine von 3 Regionen im Königreich Belgien, doch die Regionen in unserem Nachbarland sind so autonom, dass sie Gesetze blockieren können. So hat das Regionalparlament gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, CETA, gestimmt. Und das hat Folgen, durchaus auch internationale, berichtet unser Korrespondent Ralf Siener aus Brüssel.
Die Europäische Union ist im Krisenmodus. EU-Diplomaten in Brüssel telefonieren hektisch. Um ein Scheitern von CETA abzuwenden, empfängt Frankreichs Präsident Hollande heute Nachmittag den Ministerpräsidenten der frankophonen belgischen Region Wallonie zum Gespräch. Denn die Unterzeichnung des CETA-Freihandelsvertrages mit Kanada durch alle 28 EU-Staaten ist gefährdet. Paul Magnette, der sozialistische Ministerpräsident der Wallonie, hat sich heute in der wallonischen Hauptstadt Namur unmissverständlich festgelegt und sich vor den Abgeordneten des wallonischen Parlaments formell verpflichtet.
Comme je m'y étais engagé. Formellement devant vous.
Er werde der belgischen Zentralregierung keine Vollmacht erteilen, bei der Sondersitzung der Handelsminister am Dienstag kommender Woche den Freihandelsvertrag mit Kanada zu unterschreiben, kündigte Ministerpräsident Paul Magnette an.
Et la Belgique ne signera pas le CETA le 18 octobre.
Belgien werde den CETA-Vertrag am 18. Oktober nicht unterschreiben, so der sozialistische Ministerpräsident der Wallonie. Die dem CETA-Abkommen jetzt von der kanadischen Regierung hinzugefügte Erklärung zur Anerkennung des EU-Vorsorgeprinzips reicht nach Ansicht des wallonischen Regionalparlamentes zur Einhaltung von EU-Standards nicht aus. Das Regionalparlament der Wallonie hat heute mit 46-16 Stimmen einer Resolution zugestimmt, der belgischen Zentralregierung die Unterschriftvollmacht für CETA zu verweigern. Die Parlamentarier befürchten die Aufweichung der Sozial- und Umweltstandards und Nachteile für belgische Bauern durch billige kanadische Fleischimporte. Der französische Präsident Hollande will heute versuchen, den sozialistischen Ministerpräsidenten der Wallonie umzustimmen. Rein rechtlich kann sich der wallonische Ministerpräsident nämlich über die Anti-CETA-Entscheidung des Regionalparlamentes hinwegsetzen. Doch nach Paulmann jetzt deutlichen Worten in Namur ist das sehr unwahrscheinlich. Die belgische Regierung hat also ein Problem. Sie würde CETA gerne unterschreiben, darf aber nicht. Der Freihandelsvertrag der EU mit Kanada ist akut gefährdet.
Ralf Siener berichtete. Der Tourismus in der Türkei steckt wegen der angespannten Sicherheitslage ohnehin schon in der Krise und jetzt das. Erstmals sind die Touristengebiete an der türkischen Südküste Ziel eines Anschlags geworden. Zwei Raketen schlugen nahe der Stadt Antalya ein. Thomas Bormann mit Einzelheiten.
Bislang hat sich niemand zu diesem Anschlag bekannt. Wer die Täter sind, welches Motiv sie hatten, all das ist immer noch völlig unklar. Die Täter hatten sich offenbar in den bewaldeten Hügeln neben der Küstenstraße versteckt, der Straße, die die beiden Touristenorte Antalya und Kemer miteinander verbindet. Von ihrem Versteck aus haben die Täter mindestens zwei Raketen abgefeuert. Eine Rakete schlug in einer Fabrik zur Fischverarbeitung ein, die andere Rakete explodierte auf freiem Feld. Und dann sollen die Täter noch einen Sprengsatz auf die Straße geworfen haben, als dort ein Tanklastzug vorbeifuhr, aber der Sprengsatz verfehlte sein Ziel. Bei diesem Dreifachangriff heute bei Antalya wurde zum Glück niemand verletzt. In den letzten Monaten hatte es in der Türkei ja etliche Terroranschläge gegeben mit vielen Toten. Die Behörden machten dafür in einigen Fällen die Terrormiliz IS verantwortlich, in anderen Fällen eine Splittergruppe der kurdischen PKK. Bislang waren die Urlaubsgebiete in der Türkei von solchen Angriffen aber verschont geblieben. Im Südosten der Türkei allerdings sind Anschläge und Kämpfe zwischen türkischer Armee und PKK grausamer Alltag. Allein heute kamen bei zwei solchen Anschlägen im Südosten der Türkei 4 Soldaten ums Leben.
Und damit zum Sport im Echo des Tages. Hertha BSC Berlin zu Gast bei Borussia Dortmund. Wer hätte zu Saisonbeginn gedacht, dass diese Partie das Spitzenspiel des 7. Spieltages ist? Für beide Mannschaften geht es im Westfalenstadion darum, an Tabellenführer Bayern München dran zu bleiben. Jakob Rüger berichtet über das Spiel heute Abend im Westfalenstadion.
Der Tabellenzweite Hertha trifft auf den 3. Dortmund. Doch vor dem Spitzenspiel geht es nur um ein Thema. Thomas Tuchels Kritik an einer vermeintlich zu harten Gangart der Gegner. Herthas Trainer Paul Dardai hat vor dem Gastspiel in Dortmund kein Verständnis für die Aussagen seines Kollegen.
Damit macht man bei den Referees Druck. Ja. Ich möchte das nicht, dass jetzt nach dieser Aussage gehen wir nach Dortmund und nach ersten zwei Pausenspielen kriegen wir gelbe Karte, obwohl Hertha BSC die zweitfairste Mannschaft in der Bundesliga. Ja.
Diese Meinung teilt Thomas Tuchel nicht. Er verweist noch einmal auf die Statistik, die nach jedem Spiel verteilt wird.
Das, was ich gesagt habe, steht schwarz auf weiß nach jeder Pressekonferenz im Pressekonferenzraum zu lesen. Ich habe auf niemanden mit den Fingern gezeigt und schon gar nicht auf die Schiedsrichter.
Der unparteiische Patrick Ittrich dürfte wohl im Mittelpunkt stehen, wenn zwei verschiedene Spielsysteme aufeinandertreffen. Dardai lässt Hertha aus einer kompakten Defensive herausspielen und rechnet mit einem angriffslustigen BVB.
In der zweiten Liga wird schon gespielt. Nach gut 25 Minuten steht es bei den Partien St. Pauli gegen Aue 1:0, Bochum-Sandhausen 0:0 und Bielefeld-Würzburg ebenfalls 0:0. Einen schönen Abend noch wünscht Peter Mücke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.